Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute am Erntedankfest wollen wir uns einem Wort widmen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13. Es geht um die Verse 5 und 6. Da heißt es, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Unser Predigtext steht in der Reihe einiger Ermahnungen, die sich auf unser Verhalten als Christen beziehen. Und hier fühlen sich wieder manche auf sicherem Boden, auf dem man sich im praktischen Alltag bewegen kann, auch wenn man dabei manches Mal strauchelt und mutlos werden will. Doch so schnell gibt man ja nicht auf. Da geht es um die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, es geht um die Gastfreundlichkeit, die barmherzige Teilnahme an denen, die um des Evangeliums willen Verfolgung leiden und um das Eheleben und hier in unserem Predigtext um den Umgang mit dem Geld, mit Geld und Gut. Und da kann man sich Gedanken darüber machen, wie das konkret aussehen könnte. Es gibt gute Bücher, die man zu Rate ziehen kann, die man lesen kann, auch Seminare, die man besuchen kann, zum Beispiel Eheseminare. Nun, sofern man sich bei allen guten Ratschlägen nicht von den Aussagen der Heiligen Schrift entfernt, ist das sicherlich keine schlechte Sache. Im Gegenteil, man kann manches lernen. Die Frage ist nur, was macht man mit den seitenlangen, ausführlichen Darlegungen über den Schatten des Gesetzesbundes mit seinen Vorschriften und kultischen Handlungen und der Wirklichkeit des Gnadenbundes und seinem Mittler, unserem hohen Priester Jesus Christus? Nun, so meint man, das ist sicherlich für solche gedacht, die ein Interesse daran haben oder zumindest so tun, als hätten sie es, mehr theologisches Wissen anzuhäufen. Aber für den praktischen Alltag zieht man die entsprechenden Anweisungen, wie wir sie an dieser Stelle und auch an manchen anderen Stellen in der Heiligen Schrift vorfinden, vor. Dabei vergisst man allerdings, und das ist eine große und verhängnisvolle Tragik, dass der gesamte Hebräerbrief eine Ermahnung bzw. eine Ermutigung für unser Glaubensleben ist. Das Wort im Grundtext für Ermahnung hat ja auch die Bedeutung von Ermutigung. Also nicht nur dieser Anweisung, die uns hier gegeben werden am Schluss oder gegen Schluss des Hebräerbriefes, sind für uns eine Ermahnung bzw. Ermutigung, sondern der ganze Brief, auch diese großartigen Lehren, die uns hier mitgeteilt werden, die durch den Geist Gottes uns geoffenbart sind, auch sie sind Ermahnung und Ermutigung. Und deshalb nicht nur für solche gedacht, die ein, um es noch einmal zu sagen, ein theoretisches, verstandesmäßiges Wissen anhäufen wollen, theologischer Art. Ich lese aus demselben Kapitel 13, den 22. Vers, da heißt es, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, nehmt dies Wort der Ermahnung an. Es bezieht sich auf den ganzen Brief. Nehmt dies Wort der Ermutigung, der Ermahnung an. Ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Also der ganze Brief soll eine Ermahnung sein. Und es ist traurig, wenn manche sich in ihrem Glaubensleben beschränken auf bestimmte Anweisungen, die uns eben in der Heiligen Schrift gegeben sind, die wichtig sind, wie wir gleich auch sehen werden hier in unserem Abschnitt. Aber mit diesen Lehraussagen der Heiligen Schrift, auch speziell des Hebräerbriefes, im Grunde genommen gar nichts anzufangen wissen. Das interessiert sie auch gar nicht. Sie sind der Meinung, das sei nichts für den Alltag. Das ist eine traurige Sache. Nur dann, wenn wir den festen Boden der Gnade Gottes in Christus Jesus unter unseren Glaubensfüßen haben, wenn wir immer wieder froh darüber werden, dass unser gesamter Alltag von dieser Gnade und Barmherzigkeit unseres Heilandes umschlossen ist, sind die Anweisungen, mit denen wir es hier zu tun haben, lauter Ermutigungen. Nur von daher, nur vom Evangelium her, nur von diesen kostbaren, heilsamen Lehren der Heiligen Schrift, auch hier im Hebräerbrief, sind diese Anweisungen Ermutigungen. Sie bringen uns also nicht mehr unter das Verdammungsurteil des Gesetzes, wenn wir versagen oder wenn wir mehr Klarheit bekommen über die in uns wohnende Sündhaftigkeit, die so unverbesserlich uns begleitet unser Leben lang, bis wir einmal beim Herrn sein werden in der ewigen Herrlichkeit. Solange schleppen wir diese unverbesserliche, notvolle, sündige Natur mit uns herum. Das erkennen wir bewusster und klarer im Laufe der Zeit. Das gehört mit zum Wachstum in der Gnade. Da geht es in die Tiefe der Sündenerkenntnis hinein und gleichzeitig in die Tiefe der Gnadenerkenntnis. Und wenn uns das mehr und mehr klar wird, wer wir eigentlich von Natur aus sind, dann brauchen wir, wenn wir von der Lehre des Evangeliums herkommen, nicht zu verzagen. Im Gegenteil, wir dürfen uns freuen über das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Über all das, was uns in Christus geschenkt ist, eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott. Obwohl wir von Natur aus Sünder sind und auch in uns selbst Sünder bleiben. Diese Art der sündigen Natur ist ja längst vergeben am Kreuz. Der Herr Jesus hat sie längst mit in seinen Tod hineingenommen, diese Art. Und davon dürfen wir leben, damit dürfen wir umgehen. Das ist Evangelium, frohe Botschaft am Anfang dieser Anweisungen hier. Und auch haben wir in dem neuen Leben in Christus, im Evangelium, die Kraft, die uns in die Lage versetzt, den Anweisungen nachzukommen. Sonst hätten wir gar keine Chance. Wären wir ständig auf der Verliererstraße, ständig. Wir müssten den ganzen Tag hindurch sündigen, hätten keinen Sieg über die Sünde, wenn nicht unser ganzes Leben, unser alltägliches Leben von der Gnade Gottes in Christus und von der Kraft des Heiligen Geistes und des Evangeliums umfasst würde. Wir müssten ständig versagen. Aber nun können wir das auch nach und nach lernen zu praktizieren, trotz aller Unvollkommenheit. Wir werden darin nicht vollkommen sein, das wissen wir. Vollkommen sind wir in Christus, von der Glaubensgerechtigkeit her. Aber vollkommen im Blick auf unser Verhalten, im Blick auf unser Heiligungsleben, im Blick auf unseren Dienst, konnte nicht einmal der Apostel Paulus sein. Er sagt nicht, dass ich schon vollkommen wäre. Das bezieht sich nicht auf die Glaubensgerechtigkeit. Da haben wir Vollkommenheit, hundertprozentige Gerechtigkeit vor Gott. Sondern was unser Verhalten, unseren Gang durch diese Welt angeht, in dem, was wir zu tun und zu lassen haben, da bleibt immer wieder Unvollkommenheit. Und trotzdem dürfen wir getrost sein und trotzdem dürfen wir auch mit dem Sieg Jesu über die Macht der Sünde rechnen, gerade von der Gnade her. Römer Kapitel 6. Weil wir unter der Gnade stehen, deshalb kann die Sünde und darf die Sünde nicht mehr herrschen über uns. Sie hat grundsätzlich ihre Macht verloren. Und so dürfen wir ganz getrost und zuversichtlich sein im Blick auf diese Anweisung, die uns hier gegeben wird, diese Ermahnung, die uns gegeben wird und gleichzeitig eben auch eine Ermunterung, ein Trost darstellt. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Wir brauchen also nicht von vornherein zu denken, naja, hier werde ich jetzt vor eine Forderung gestellt, die es mir unmöglich macht, sie zu erfüllen. Seid nicht geldgierig. Zunächst stellen wir uns der Tatsache, dass wir es hier mit einem Grundübel des menschlichen Herzens zu tun haben. Es ist die Gier danach, etwas unbedingt haben zu wollen. Was man im Augenblick eben nicht hat, das nennen wir Habsucht. Oder aber die Gier, etwas unbedingt behalten zu wollen, das bezeichnen wir als Geiz. In unserem Textwort hier geht es ums Geld, beziehungsweise um das, was man sich dadurch beschaffen kann. Man kann dieses Begehren, diese Gier, von der hier die Rede ist, jedoch auch auf alles andere beziehen, was uns erstrebenswert erscheint. Nichts, aber auch gar nichts, auch das Beste ist ausgenommen davon. In den Sprüchen, Kapitel 30, lesen wir ein wichtiges Wort. Das uns helfen kann, zu erkennen, wie wir eigentlich von Natur aus geartet sind. Sprüche 30, Vers 15. Da bringt der Geist Gottes zunächst einmal ein Bild. Der Blutegel hat zwei Töchter, die heißen Gib her, gib her. Ein Blutegel, so habe ich gelesen, ist in der Lage, bis zu einer Stunde Blut zu saugen. Ist unersättlich. Das ist also hier ein Bild für Unersättlichkeit. Der Blutegel hat zwei Töchter, die heißen Gib her, gib her. Das ist typisch für unsere Natur, die wir von Adam her ererbt haben. Dieses Gib, wir finden es auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn, Gib. Und das ist das, was uns so von Natur aus bewegt. Und nun folgen drei Beispiele. Drei sind nicht zu sättigen, sind unersättlich. Und vier sagen nie. Was sagen sie nie? Es ist genug. Das Totenreich, denken wir daran, wie viele Milliarden von Menschen im Laufe der Geschichte verschlungen worden sind vom Tod. Und das betrifft ganz besonders auch unsere Zeit. Wie viele Menschen sterben? Der Tod ist unersättlich oder das Totenreich ist unersättlich. Es will immer Beute machen. Das Zweite, unter Frauen verschlossener Schoß. Was ist damit gemeint? Der Mutterleib, der von Gott verschlossen worden ist. Wir denken daran, dass der Erzvater Jakob von seiner Frau zum Zorn gereizt wurde, als sie zu ihm sagte, verschaffe mir Kinder, wenn nicht, dann will ich sterben. Verschaffe mir Kinder. Das war ihr sehnlichster Wunsch. Und da, deshalb heißt es hier, unter Frauen verschlossener Schoß, unersättlich, um Kinder haben zu können. Dann als Drittes die Erde, die nicht des Wassers satt wird, die das Wasser aufsaugt, Und das Feuer, das nie spricht, es ist genug. Das Feuer, das um sich frisst und alles vertilgt. Das sind also die Beispiele, die Bilder, die hier genannt werden. Und das ist typisch für unsere Natur. Sie ist unersättlich. Wie ich schon mal zu sagen pflege, sie ist ein großes Loch, unser Herz ist ein großes Loch, da kann man reinstopfen, was man will. Es ist nie zufrieden mit dem, was es im Augenblick hat. Es will immer mehr, immer mehr. Man giert geradezu nach dem, was man im Augenblick entbehren muss. Es ist klar, dass ein Mensch, der niemals genug hat, der immer noch mehr haben will, auch nicht zur Ruhe kommt, nicht zufrieden sein kann. Im Judasbrief enthält ja nur ein Kapitel, ist die Rede von Menschen, deren Leben von den Begierden und vom Stolz bestimmt wird und die ständig unzufrieden sind mit dem, was sie sind oder haben. Sie murren, so heißt es dort, sie murren und hadern mit ihrem Geschick, sind einfach nicht zufrieden, kommen nicht zur Ruhe. Und da sie niemals genug haben oder meinen, sie hätten nicht genug, sind sie nicht vergnügt, sondern, was sind sie? Missvergnügt, ja? Missvergnügt. Sie machen ihr Glück von dem abhängig, was ihnen noch fehlt, und betrügen sich selbst. Sie betrügen sich insofern selbst, als sie denken, wenn ich das noch hätte, dann wäre ich glücklich, dann wäre ich endlich zufrieden. Das ist Selbstbetrug. Das widerspricht jeder Erfahrung, die wir mit unserem eigenen Herzen in unserem eigenen Leben gemacht haben. Und das widerspricht vor allen Dingen dem, was die Schrift sagt, was das Wort Gottes sagt. Stattdessen sollten wir mit dem zufrieden sein, was wir im Augenblick haben. Und so heißt es hier, seid nicht geldgierig oder gierig nach irgendetwas, was ihr unbedingt haben wollt. Da lässt man sich auch nicht mehr raten. Ja? Da lässt man sich nicht mehr raten. Da läuft alles über diese Schiene der Begehrlichkeit. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist, was ihr im Augenblick habt. Die Frage ist allerdings, wie wir denn ein solches Herz bekommen, das sich genügen lässt an dem, was im Moment vorhanden ist, was wir im Augenblick haben. Wie bekommt man solch ein Herz? Ein Herz, das auch bei wenigem zufrieden und vergnügt sein kann. Die Bibel malt uns im Psalm 131 ein wunderschönes Bild für diesen Herzenszustand. Der Psalmist will nicht hoch hinausfahren, so sagt er. Nicht anspruchsvoll sein, sondern sich bescheiden im Blick auf das, was Gott ihm im Augenblick zugemessen hat. Dadurch wird er nicht ärmer, sondern dadurch wird er reicher. Und nun kommt dieses wunderschöne, liebliche Bild. Wie ein gestilltes Kind an der Mutterbrust, so ist gestillt in mir meine Seele. Ich bin absolut zufrieden. Das wird bringt dieses Bild zum Ausdruck. Ja? Noch einmal, so schön. Wie ein gestilltes Kind an der Mutterbrust, so ist gestillt in mir meine Seele. Ein schönes Bild der Sättigung und Zufriedenheit. Und so schreibt der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief seinem geistlichen Sohn und Schüler Timotheus, 1. Timotheus Kapitel 6, die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, jetzt kommt's, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, und wir haben sicherlich mehr als das, ja? Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, das heißt hier nicht, die reich sind, Wir denken an das alttestamentliche Wort in den Psalmen, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Also Reichtum an sich ist nicht verwerflich, ist nur die Frage, wie geht man damit um, setzt man sein Vertrauen darauf und verwaltet es recht, was Gott einem geschenkt hat, im Übermaß. Ich kannte einen lieben Bruder hier aus Wuppertal, er war ein Millionär, er tat viel Gutes mit seinem Geld. Die da reich werden wollen, die dem Reichtum nachjagen, die ihn unbedingt haben wollen und ihn begehren, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn, jetzt kommt ein wichtiger Satz, denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Und das gilt für jede Art von Gier, wonach wir auch immer Ausschau halten und es unbedingt haben wollen. Es nicht Gott anheimstellen, sondern es unbedingt besitzen wollen. Doch unsere Frage ist noch nicht beantwortet. Wie bekommen wir ein solches Herz, das frei ist von der Gier und nach mehr und sich genügen lässt, zufrieden ist mit dem, was man im Augenblick hat? Jesus sagt in dem Gleichnis vom guten Hirten und den Schafen, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. In ihm ist die Gnade erschienen, die genügt, die vollkommen ausreicht für uns, zunächst einmal in unserem Verhältnis zu Gott. Das ist ganz wichtig, ja? Und dann sicherlich auch im Blick auf die irdischen Bedürfnisse, die wir haben. Wir haben zunächst einmal volle Genüge in der Gerechtigkeit vor Gott, die uns in Christus Jesus stellvertretend zugerechnet ist durch den Glauben. Wie Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen, ich will euch zur Ruhe bringen. Viele denken da in erster Linie an solche, die depressiv sind, aber die sind hier zunächst einmal nicht gemeint. Es sind solche, die sich unter dem Gesetz müde gearbeitet haben, die versucht haben, das zu tun, was das Gesetz Gottes von uns erwartet und verlangt und die bei diesem Tun zu mühseligen und beladenen geworden sind. Wie die Einheimischen auf einer Missionsstation einmal sagten zu dem Missionar, der Weg Gottes ist uns zu schwer, wir schaffen das nicht. Ja? Gottes Ansprüchen zu genügen, wir schaffen es nicht. Und dann wollten sie die Missionsstation verlassen. Ne? Die standen voll unter dem Anspruch des Gesetzes. Und da müssen wir zu Schanden werden. Da müssen wir zu mühseligen und Beladenen werden. Und die ruft der Herr Jesus zu sich und sagt, kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Was ist denn damit gemeint? Wieso bekommen wir bei Jesus Ruhe? Weil wir bei ihm nicht mehr unter Gesetz stehen, sondern wir stehen bei ihm voll und ganz und für immer unter Gnade. Da haben wir Vergebung, da haben wir Frieden mit Gott. Es ist interessant, dass ein ähnliches Wort, wie Jesus es im Matthäus-Evangelium ausspricht, im Propheten Jeremia zu finden ist. Auch da geht es darum, dass der Mensch erquickt werden soll, zur Ruhe kommen soll, als mühseliger, als belasteter, und zwar im Zusammenhang mit dem Gnadenbund, der angekündigt wird. Wer im Gnadenbund zu Hause ist, wer täglich von der Gnade Jesu lebt, wer nicht mehr unter dem Druck des Gesetzes steht, du musst aber jetzt, ja, und wenn du dem Anspruch des Wortes Gottes nicht genügt, naja, wer weiß, ne, ob du dann selig werden kannst, sondern wer ständig unter der Gnade Jesu steht, der kommt wirklich grundsätzlich in seinem Herzen zur Ruhe. Und das ist das Entscheidende, dass wir zur Ruhe kommen in unserem Verhältnis zu Gott. Da, wo Gott zur Ruhe gesetzt ist, nämlich am Kreuz auf Golgatha, da kommen wir auch zur Ruhe. durch das Blut Jesu, das er für uns, für unsere Sünde vergossen hat. Und durch sein Leben, an dem wir nun teilhaben dürfen. Ein Leben, das sich genügen lässt. Dieses Leben habe ich ja nicht in mir. Das, was hier von uns erwartet wird, lasst euch genügen an dem, was da ist, das habe ich doch gar nicht in mir. Das habe ich aber in Christus. Das ist das neue Leben. Das haben wir in der Glaubensgerechtigkeit. Und wer hier zur Ruhe gekommen ist, Frieden mit Gott hat durch das Blut Jesu, der kommt auch hinsichtlich seiner irdischen Bedürfnisse zur Ruhe. Das ist das Geheimnis. Weil er erlöst ist von seiner angeborenen Ich-Sucht und das Leben Christi empfangen hat, der hat genug an dem, was ihm zurzeit gegeben ist. Der kommt zur Ruhe, auch im Blick auf seine Bedürfnisse nach den irdischen Dingen, die ja auch wichtig für uns sind, ja, durchaus. Und nun mag jemand sagen, vielleicht auch unter uns, die Gegenwart ist eigentlich nicht so sehr mein Problem. Ich leide zurzeit keinen Mangel, ich habe alles. Ich habe mehr als das, was Paulus hier dem Timotheus schreibt. Nahrung, Kleider, wir haben viel, viel mehr, jeder einzelne von uns. Ich habe zurzeit keinen Mangel. Doch was mich plagt, das ist die Sorge um die Zukunft. Und genau das ist es wohl gewesen, was hier die hebräischen Christen bewegte und weshalb ihnen hier das Wort aus Psalm 118 zugesprochen wird, so können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Und genau das hatten sie nämlich schon in der Vergangenheit erlebt. Dass ihre Güter vom Staat beschlagnahmt worden waren, die waren enteignet worden. Und sie wussten nicht, wie sie überhaupt noch in einer antichristlichen Welt überleben konnten. Das ist hier, wird hier angesprochen mit diesem Vers. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten in Zukunft. Was kann mir ein Mensch tun? Denn es konnte durchaus sein, dass bald wieder eine Verfolgungswelle über sie hereinbrechen würde, wie sie es in der Vergangenheit schon erlebt hatten. Da machten sie sich Sorgen, deshalb brauchten sie diesen Zuspruch hier. Wollen wir schauen, kurz hineinschauen in Kapitel 10 des Hebräerbriefes, wo sie daran erinnert werden, wie das gewesen ist damals. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt, einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Das ist eine starke Aussage. Wer hat sie dazu befähigt, den Raub ihrer Güter mit Freuden zu erdulden? Wer hat sie dadurch zu befähigt? Nur die Gnade Jesu, nichts anderes, der Heilige Geist. Die Kraft Gottes im Evangelium, das geschah übrigens kurz nach ihrer Bekehrung hier, woran der Verfasser des Hebräerbriefes sie erinnert. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Nämlich wo? Im Himmel, in der Herrlichkeit. Denken an das Wort aus dem 2. Korintherbrief, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Stellen wir uns das einmal vor. Ja? Sie waren enteignet worden. Es wurde ihnen alles genommen. Und dennoch hielten sie fest am Bekenntnis zum Evangelium, zum Herrn Jesus Christus. Ließen sich nicht davon abbringen, ihn weiterhin zu bezeugen. Und Gott war ihr Helfer geworden. Ne? Er hatte sie durchgebracht. Sie waren in ihrem Vertrauen auf seine Versorgung nicht zu Schanden geworden. Gott hatte sich also an ihnen als Helfer erwiesen. Und jetzt standen sie vor dieser Möglichkeit einer neuen Verfolgung und wurden von der heidnischen Gesinnung geplagt. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Womit sollen wir uns kleiden? Mit anderen Worten, wie können wir denn überleben in dieser Welt? Nun, die Frage ist, ob uns diese Sorge nicht auch schon mal überfallen hat. Ich denke, den einen oder anderen ganz bestimmt. Wie soll das denn in Zukunft werden? In der Gegenwart haben wir noch genug, aber wie soll das in der Zukunft aussehen? Im Augenblick geht es uns noch gut, aber wir merken doch und wir leben doch in einer Zeit, in der jetzt schon alles mehr oder weniger erschüttert wird. Nichts ist mehr stabil. Das Geld wird immer weniger wert. Wir erleben zurzeit eine Inflation. Und was sollen wir erst sagen, wenn wir die Zeit noch erleben, von der es heißt, dass alle Christusgläubigen nicht mehr kaufen, noch verkaufen können? Eine Zeit, in der ihnen jede Existenzgrundlage entzogen wird. Man könnte sagen, durch wirtschaftlichen Boykott. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn jemand diese Zeilen liest in der Offenbarung des Johannes, das schon ausreicht, um bei ihm Ängste auszulösen. Vielleicht auch heute Morgen schon, wenn ich darüber spreche, kann die Angst nach unserem Herzen greifen. Ja, wie sollen wir dann überhaupt leben können in einer solchen Zeit, die sich jetzt schon langsam aber sicher anbahnt, denn es wird für Gemeinde Jesu immer enger werden mit der Zeit. Sie haben Teil an der Not, die alle Menschen betrifft, aber sie haben auch noch Anteil an einer ganz speziellen Not um Jesu willen. Genau wie die hebräischen Christen das hier erleben mussten. Wie nötig haben wir es doch immer wieder Gottes Zusagen in seinem Wort, auf das wir uns felsenfest verlassen dürfen, zu hören und es im Glauben zu erfassen. Und so kann der Schreiber des Hebräerbriefes den Glaubensgeschwistern die feste Zusage aufgrund von Verheißungen im Alten Testament geben. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nie verlassen, noch von dir weichen. Der Herr hat es gesagt. Hier steht eine enorm starke Verneinung. Man könnte auch sagen, keinesfalls will ich dich jemals verlassen, noch versäumen. Ich werde immer für dich da sein. Ich werde immer für deine Bedürfnisse sorgen. Immer. Du kannst dich auf mich felsenfest verlassen. Der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen, weil der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha an unserer Stelle verlassen wurde unter dem Zorn Gottes, der uns hätte treffen müssen. Weil er verlassen wurde dort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Darum kann uns der Herr nun diesen Zuspruch geben und sagen, ich will dich nie verlassen. Zieht sich in erster Linie auf unser Seelenheil und dann auch auf unsere materielle Versorgung in dieser letzten schweren antichristlichen Zeit. Und so dürfen wir getrost sein. Es geht ja hier dem Zusammenhang nach nicht um geistliche Güter, hier in diesem Abschnitt, sondern in diesem Abschnitt geht es um materielle Güter, um materielle Versorgung. Wir beten im Vater unser täglich Brot gib uns heute. Wir wollen uns die Zeit nehmen, mal hören, was Luther dazu sagt. Zur vierten Bitte im kleinen Katechismus. Er fasst dieses Wort sehr, sehr weit. Ja? Unser tägliches Brot gib uns heute. Was ist das? Gott gibt täglich Brot, auch wohl ohne unsere Bitte, allen bösen Menschen, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und wir mit Danksagung empfangen unser täglich Brot. Was heißt denn täglich Brot? Alles, was zur Leibesnahrung und Notdurft gehört. Wir essen, trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, schön ausgedrückt, ne? Gläubigen Ehepartner, fromm Gemahl, fromme Kinder, gläubige Kinder, fromm Gesinde, fromme und treue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Er ist mit der Aufzählung noch gar nicht zu Ende hier. Ne? Das alles fasst Luther unter diese vierte Bitte, unser täglich Brot, gib uns heute. Das dürfen wir doch beten, da dürfen wir auch damit rechnen, dass Gott unser Gebet erhört. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen und haben wunderbare Verheißungen, unter anderem aus Psalm 37, 19. Sie werden nicht zu Schanden, das heißt nicht enttäuscht werden in böser Zeit und in der Hungersnot, in der Teuerung werden sie genug haben. Und vergessen wir bitte nicht, wir kommen langsam zum Schluss, vergessen wir bitte nicht diese wunderbaren, herrlichen Worte aus der Bergrede unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Thema der Versorgung. Darum sage ich euch, lasst es euch jetzt auch sagen, ich will es mir auch sagen lassen. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Das heißt, hat Gott euch das Leben geschenkt, das doch viel mehr wert ist als die Nahrung, wollte er euch dieses Leben durch Nahrung nicht erhalten. Und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge auch nur eine einzige Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Linien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das tun wir in Christus Jesus, ne? Wird uns zunächst zugerechnet. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Wunderbare Worte. Wenn ihr euch Sorgen macht, wie das in Zukunft werden soll, wie wir durchkommen sollen als Gemeinde Jesu, lest euch das durch hier. Eignet euch diese wunderbaren Verheißungen an. In solchen Zeiten, und das möchte ich noch hinzufügen, bewährt sich auch die Gemeinschaft der Heiligen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Kapitel 11. Ein Prophet namens Agabus stand auf in der Gemeinde zu Antiochia und kündigte eine kommende Zeit der Hungersnot an. Was taten sie? Was taten sie? Sie fingen an, Güter zu horten. Das steht da nicht. Sondern sie dachten an die ärmeren Geschwister, in Jerusalem, in Judäa, die noch viel weniger hatten als sie. Und sie dachten nicht nur daran, sondern sie beschlossen zu sammeln und ihnen was zukommen zu lassen. Das taten sie auch, so heißt es da. Sie setzen das in die Praxis um. Und da bewährt sich die Gemeinschaft der Gläubigen in solchen Zeiten der Not ganz besonders. Da stehen die Gläubigen zusammen. Und das ist das Wunderbare, dass wir sagen können, wir haben einander. Und da sorgt der eine für den anderen. Und der, der mehr hat, lässt den anderen teilhaben an dem, was er hat. Wir haben es ja gehört heute aus dem Alten Testament, dass niemand Mangel haben sollte, sondern alle sollten versorgt sein. Gemeinschaft der Gläubigen, welch eine Gabe Gottes. Der Herr Jesus, die größte Gabe, die Gemeinde Jesu, ja, kommt direkt dahinter. Ne? Wunderbare Gabe Gottes. Wie und wann Gott auch immer hilft, Gottes Kinder wissen um die tausend Weisen, mit denen ihr himmlischer Vater ihnen beistehen kann. Gott steht zu seinem Wort. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Da wollen wir uns an diesem Erntedankfest unserem himmlischen Vater gegenüber dankbar erzeigen für seine vergangene, für seine gegenwärtige und auch im Blick auf seine zukünftige Fürsorge im Namen Jesu. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet und danken schon für die guten Gaben, die wir gleich genießen dürfen. Lieber Vater im Himmel, du ermutigst uns, du tröstest uns. Wenn die Angst nach uns greifen will und die Sorge, gibst du uns deine wunderbaren Verheißungen, dass du für uns sorgst. Du kümmerst dich um alles. Du hast es in der Vergangenheit getan. Du tust es auch in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Du hast uns das Größte gegeben, deinen lieben Sohn, und in ihm ein volles, ewiges Heil. Du gibst uns auch das Geringere, das wir auch unbedingt brauchen im Blick auf unser irdisches Dasein. Du sorgst für uns und dafür preisen wir dich auch jetzt für das Gute, das du wieder für uns bereitet hast. Amen.